Vergangenen Sonntag habe ich ja über die Ewigkeitsperspektive gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, und das ging darum, dass wir uns schon zu Lebzeiten auf das vorbereiten sollen oder sollten am besten, auf die Zeit, die eben noch vor uns liegt. Und wie das Vorbereiten aussieht, das wird heute in unserem Text konkreter. Die Rede von einer Wartesituation. Wir haben hier die Ansagen gehört, die ja tatsächlich auch schon alle wahrscheinlich gehört haben oder viele. Und es geht um die Erwartung des Wiederkommens von Jesus Christus. Und Miriam hat den Text schon vorgelesen von den klugen und den törichten Jungfrauen. Das ist heute das, worum es geht. Und weil es wichtig ist, dieses Bewusstsein bis zur Wiederkunft zu haben, heißt es auch in den Eheversprechen, die ich bei Hochzeiten abnehme oder wenn ich mit denen spreche, nicht nur, dass der Tod euch scheide, sondern bis dass der Tod euch scheide oder Jesus vorher wiederkommt. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass er wiederkommt oder dass wir ihn erleben. Entweder, dass er kommt oder eben wir sterben. Und obwohl der Text von heute den Beginn eines Hochzeitsfest beschreibt, geht es eigentlich gar nicht um dieses Fest, sondern um das Warten darauf, um das Wachen auf dieses Fest. Und dieses Fest oder diese Szene, die wurde dargestellt an einer Kirche, die ich zu meiner Krishona-Zeit immer mal wieder besucht habe. Das ist das Basler Münster. Wir sehen den Grundriss und dann hier an der Seite die Nummer 6. Das ist eben ein Tor. Wir sehen das hier. Und jetzt gehen wir ein bisschen näher ran. Dort sehen wir die Szene von den klugen und törichten Jungfrauen und wir gehen noch ein bisschen näher. Da sieht man so, wie das dargestellt ist. Also dieses Warten ist dort in diesem Tor festgehalten, damit eben deutlich wird, es ist wichtig, sich auszurichten, eben diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Und wir haben den Text ja schon mal gehört von der Miriam aus Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Und ich mache das ganz oft so, die in der Bibelstunde, die wissen das schon, wenn ich einen Text vorbereite, mache ich ganz viel mit Farben. Und hier war gleich mal mein Gedanke, mal zu notieren, die Roten, das sind so die Törichten, und habe das ein bisschen hervorgehoben. Und dann haben wir die Blauen, das sind dann eben die Sachen, die die Klugen eben machen. Ich möchte uns den Text trotzdem noch einmal vorlesen. Wiederholung prägt sich ja bekanntlich ein. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen, die verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das Reich Gottes, das Himmelreich, das ist bei Jesus ein ganz zentraler Begriff seiner Verkündigung. Und das war etwas, danach haben sich die Juden gesehnt. Die wollten dieses Reich Gottes haben. Israel hatte ja die staatliche Selbstständigkeit verloren. Und nach dem babylonischen Exil wollten sie von alleine wieder diese Herrschaft aufrichten in der Makkabäerzeit. Und diese Makkabäerzeit wurde ja niedergeschlagen durch die Römer und deswegen war dann auch diese Herrschaft der Römer in Israel damals etwas sehr, sehr Bedrückendes. Und der Wunsch nach der baldigen Ankunft von dem Messias, von der Königsherrschaft, die wurde immer, immer größer. Und die Hoffnung, die richteten sich auf einen politischen König, der das Reich Davids wiederherstellen soll, dass wieder Israel zur politischen Weltmacht wird oder Mittelpunkt der Welt werden sollte. Das war die eine Seite, die politische Seite. Und gleichzeitig haben sich die Israeliten auch gehofft auf das Eingreifen Gottes, dass die ganze Welt von Unrecht, Leiden und vom Tod, die vom Tod beherrscht wird, verwandelt wird in das Reich Gottes. Und diese Erwartung an diese Wiederkunft können wir auch im Buch Daniel nachlesen. Dieses Reich Gottes oder diese Vorstellungen vom Reich Gottes waren verbunden mit der Gestalt des Menschensohns, der kommt. Und diesen Begriff kennen wir, den hat Jesus für sich selber auch genommen, der Menschensohn, der kommt. Diesen Titel, diesen Messias-Titel hat er für sich in Anspruch genommen. Aber wenn man sich die Zeit um Jesus angeschaut hat, da war eigentlich von dieser Vorstellung nicht viel übrig. Diese Herrschaft Gottes schien ganz, ganz weit weg zu sein. Nichts, was die Römer vertreiben könnte oder besiegen könnte. Nichts, was den ersehnten Frieden bringt. Nichts, das das Leid beendet. Nichts, was Israel wieder groß machen wird. Nichts von alledem war zu spüren. Und dementsprechend war dann auch die Erwartung, zumindest von den Jüngern an Jesus, recht groß. Und aus diesem Grund spricht Jesus ja das auch aus. Gerade in seinen Endzeitreden spricht er immer wieder über die Herrlichkeit und über die Herrschaft Gottes. Und er beschreibt gleichzeitig, wie es wirklich sein wird. Etwas, was die Jünger auch vielmal gar nicht richtig verstanden haben. Er beschreibt, wie es sein wird. Er macht deutlich, wie sich die Israeliten und schlussendlich auch wir uns darauf vorbereiten sollten. Und damit die Menschen damals und auch heute das verstehen, weil wir können Reich Gottes ganz schwer nur wahrnehmen. Deswegen benutzt Jesus ganz viele Bilder über das Reich Gottes. Und heute benutzt er eben das Bild der Hochzeit. Ein Gleichnis dafür, dass es sich lohnt zu warten, dass es sich lohnt, vorbereitet zu sein. Und jetzt kommt etwas, was eben viele von uns kennen, nämlich das Stichwort Hochzeit. Und wie in der letzten Woche gibt es auch heute wieder ein paar Hochzeitsbilder zu sehen. Ja, Christina lacht, die weiß noch nichts davon. genau, Hochzeit ist was Schönes. Da wird viel vorbereitet. Da wird alles schön dekoriert. Da zieht man sich schick an. Und das gilt eben nicht nur für Braut und Bräutigam, sondern auch die Gäste. Dann der Moment, wo die Frau im weißen Kleid das erste Mal auf den Mann zuläuft und der Mann kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus, wie man hier sieht. Ja, und dann erhält man den Ring. Es ist nicht der Ring wie aus Herr der Ringe, sondern es ist ein Ring, der einen Bund beschließt, einen positiven. Und am Ende macht man bei der Feier lustige Spiele. Man sieht die Hände meiner Frau, die dann mich gefüttert haben. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Alles in allem war das ein Fest der Freude. Die Freude lag über dem Ganzen. Und so war das in Israel auch. Hochzeit war etwas, das war verbunden mit viel, viel Freude. Und da müssen wir aber auch bedenken, dass die Art, wie in Israel gefeiert wurde, nochmal eine ganz andere war, wie das, was wir hier eben auf dem Bild gesehen haben. Das war alles innerhalb von nachmittags bis abends durch. Bei den Israeliten, da dauert so eine Hochzeit schon mal sehr viel länger. Mindestens, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, die feiern schon eine ganze Woche lang. Und ja, es ist hier so, dass die Hochzeit in Israel darin besteht, dass der Bräutigam seine Frau zu sich nimmt. Und er geht ihr in Begleitung von Freunden und wohl wahrscheinlich auch Musikanten entgegen, während die Braut ihm am Abend des ersten Tages des Festes von Freundinnen geleitet entgegengeführt wird. Und dem Zug schließen sich unterwegs andere an, Menschen eben mit Fackeln und Lampen, die in unserem Text auch vorkommen. Und diese Lampen, diese Fackeln, die stehen eigentlich für diese Hochzeitsfreude. Wenn alles schön erhellt ist, ist das einfach klasse. Die Hochzeitsfestlichkeiten, da steht's, die können sich bis 7 Tage lang mit Essen, Trinken, Gesängen, Tanz spielen und Rätseln hinziehen und zu denen viele Gäste geladen sind. Auch ein Ausdruck der Freude. Die Braut wird dem Bräutigam dann verschleiert zugeführt. Sie erhält von ihrem Mann eine Mitgift, die auch in Vieh- oder Landbesitz bestehen kann. Und zum Zeichen der Besitznahme hat der Mann den Gewand seines Zipfels über die Frau geworfen und so hat er dann gesagt, gehörst du zu mir, jetzt übernehme ich die Fürsorge, jetzt übernehme ich dich quasi und möchte dich lieben und was da alles dazugehört. So war das früher in Israel. Die Jungfrauen, die hatten die Funktion, eben die Braut zu begleiten. Die Zahl 10 in unserem Text, und da geht es dann los, auch mit den Deutungen, hat meines Erachtens nichts zu bedeuten, außer dass man sie gut durch 2 teilen kann. Es waren also 5 kluge und 5 gedankenlose junge, unverheiratete Frauen. Das durchschnittliche Heiratsalter in Israel dürfte wahrscheinlich ungefähr bei 18 gelegen haben. Und nach rabbinischen Auslegungen war ein Mädchen mit der Vollendung des 12. Lebensjahr und ein Junge mit dem 13. Lebensjahr heiratsfähig. Also, da sitzen die Frauen am Abend des ersten Festtages und warten. Sie warten. Wann wird endlich der Bräutigam kommen, um seine Braut abzuholen, um sie dann nach Hause zu führen? Normalerweise dauert das nicht so lange. Aber die Ankunft des Bräutigams schien sich zu verzögern. Und das war in der Antike damals nichts Ungewöhnliches. Denn feste Zeiten wurden da nicht vereinbart. Man kommt, wenn alles vorbereitet ist und alles bereit ist. Und das konnte sich manchmal enorm hinziehen. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass die Jungfrauen einschliefen. Sie waren halt müde. Vielleicht wollten sie sich auch fürs Fest ein bisschen ausruhen, wenn man da mal so ein paar Tage feiern muss. Da ist man vielleicht auch ein bisschen kaputt und müde. Aber egal, die Lampen, die brennen ja. Und wenn der Bräutigam sich verspätet, haben wir ja Ersatzöl. Das dachten zumindest die klugen jungen Frauen. Die anderen dachten vielleicht, ach, ein bisschen ausruhen, das schadet ja nichts. Die Lampen brennen und der Bräutigam, der wird sicher gleich kommen. So dachten zumindest die Törichten. Es schlafen plötzlich also alle ein, alle 10. Und die Zeit, ja, die verging wie im Schlaf und in Mitternacht geschah das, womit ja eigentlich alle gerechnet haben. Und dass die Zeit so ausführlich in diesem Text beschrieben wird, macht deutlich, dass sich dieser Bräutigam tatsächlich etwas ungewöhnlich lange verzögert hat. Etwas, womit damals keiner rechnete. Und mit dem Kommen des Bräutigams hört man plötzlich die Menge rufen. Sieh, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und vermutlich sind die Frauen deswegen wach geworden, haben schnell angefangen, ihre Lampen zu richten, und haben gemerkt, wir sind gerade noch fertig geworden. Die einen füllen die Lampe nach und gehen der Aufgabe entgegen und die anderen merken, meine Lampe, die ist ja fast am Ausgehen. Und sie merken das und wollten gern etwas Öl abhaben von den anderen, damit sie sich nicht blamieren. Aber die klugen Frauen haben gesagt, das geht nicht. Wenn wir teilen, dann reicht es für keinen mehr. Und die Frauen müssen abwägen, die klugen Frauen, was vernünftiger ist. Entweder das Öl teilen, auf die Gewahr hin, dass mitten auf dem Weg die Lampen verlöschen. Und das war peinlich für die Betroffenen, für die Frauen und vor allem vor dem Bräutigam. Oder sie führen einen kleinen Begleitzug durch mit 5 Frauen und hoffen, dass die anderen Frauen noch irgendwo etwas Öl besorgen können. Und wir haben vorhin gehört, dass die Lampen ein Ausdruck der Freude waren. Was ist das? Wäre das für ein Bild, wenn da 10 junge Frauen mit so einem kleinen Teelicht dann da diesen Bräutigam begleiten würden? Das wäre doch nichts. Solche Minilämpchen, das geht nicht. Und um des Bräutigams Willen entscheiden sich die klugen jungen Frauen ebenso, dass sie anderen im Dorf Öl besorgen sollen. Und das war damals nicht unrealistisch, denn in Israel war ja das ganze Dorf auf den Beinen. Und dass irgendwo einer war, der Öl hatte, das war anzunehmen. Und das merkt man auch daran, dass die jungen Frauen, die törichten jungen Frauen, ja kurze Zeit später ans Tor klopfen. Das heißt, sie haben was gefunden. Also die Bitte dieser Frauen war nicht einfach, jo, geht und in der Nacht kriegt er eh nichts, sondern es war schon auch möglich, dass das alles so funktioniert hat. Aber während diese Frauen das Öl besorgten, geschah das, worauf sie ja gewartet haben. Und der Bräutigam kommt. Und die klugen Frauen, die gingen mit Braut und Bräutigam zum Fest und sie feierten. Sie erlebten jetzt das, worauf sie sich alle gefreut haben, worauf sie gewartet haben. Die anderen Frauen eben mit dem Restöl kommen und sie stehen vor verschlossenen Türen und werden nicht hineingelassen. Warum? Eigentlich war das bei Hochzeiten nicht üblich, zu spät kommende Gäste auszuschließen. Doch hier wird das deutlich, steht das sehr deutlich in der Bibel. Und hier passiert das, oder hier merken wir, dass das Gleichnis auf die eigentliche Aussage zusteuert. Die Zeit, an der es möglich ist, am Fest teilzunehmen, die ist begrenzt. Und die geschlossene Tür, die hier beschrieben wird, ist letztlich ein Zeichen des Gerichts. Bei jüdischen Auslegern ist die geschlossene Tür sprichwörtlich für eine verpasste Gelegenheit. Es gibt ein zu spät. Und wie schon erwähnt, ist dieses Gleichnis ein Bild, um den Menschen damals und auch heute etwas deutlich zu machen. Und die Auslegung von Gleichnissen, wie schon gesagt, das ist so eine Sache. Und jetzt kommt das, was ich dem Peter gezeigt habe. Denn ich hatte mit Miriam gesprochen und Miriam hat mir diesbezüglich geschrieben, 5 Theologen, 10 Auslegungsmöglichkeiten. Die einen sagen, die 10 hat eine Bedeutung, die anderen sagen, bedeutungslos. Die anderen sagen, das Öl stellt den Heiligen Geist dar, die anderen erwähnen den Heiligen Geist als Öl nicht und vieles mehr. Und ich finde es immer wichtig, wir müssen aufpassen, dass wir Gleichnisse nicht zu sehr ausquetschen und zu sehr dehnen und zu viel da hineininterpretieren. Ich möchte daher mich auf einen Gedanken beschränken, wo ich glaube, dass das ist, worauf dieser Text hinaus will. Der Bräutigam, das wissen wir, er ist Jesus, der einmal wieder zurückkommen wird in unsere Welt. Er wird die Menschen sammeln und darauf warten wir. Das ist ja Advent. Das ist das, was diese Zeit ausmacht, uns vorzubereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Und weil die Braut hier in diesem Gleichnis überhaupt nicht genannt wird, geht es primär überhaupt nicht um die Hochzeit, sondern der Fokus in diesem Gleichnis, der geht um das Wachen. Der geht darum, wie wir uns eben vorbereiten. Und machen wir was machen die Jungfrauen, wie wir sie am Anfang hier gehört haben? Wir haben hier 2 Personengruppen, die einen sind vorbereitend und die anderen nicht. Aber insgesamt sind diese Personengruppen trotzdem gleich. Der Unterschied lag nicht in der Wartezeit und auch nicht in ihrer Art zu wachen, sondern in der Vorbereitung. Schläfrig wurden nämlich alle 10. Und alle 10 haben sich vorbereitet auf das Kommen, aber die einen eben nicht ausreichend genug. Alle 10 wussten, dass er irgendwann mal kommen wird. Alle haben sich vorbereitet, aber nicht alle waren genug ausgerüstet. Nicht alle haben das so ernst genommen oder diese Möglichkeit in Betracht gezogen, dass er vielleicht später kommt. Und da die 10 Jungfrauen ein Bild für die Menschen in Israel waren, wird deutlich, dass die Menschen damals tatsächlich in dieser Erwartung des kommenden Messias gelebt haben. Und deshalb sind auch alle 10 anwesend zu Beginn und wollen den Bräutigam erleben. Aber in ihrem Handeln gab es eben große Unterschiede. Da waren die 5 törichten Jungfrauen und die lebten wie die Menschen zur Zeit Noahs. So schreibt Jesus oder sagt das Jesus in einer anderen Abschiedsrede oder in einer Abschiedsrede. In den Endzeitreden werden diese arglosen und unbesorgt lebenden Menschen beschrieben, die durch ihre Haltung, ihre tatsächliche Haltung gegenüber dem Bräutigam ausdrücken und zeigen. In Matthäus heißt es 24, Vers 38, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und solche Menschen kennen wir doch auch. Solche Menschen, die gedankenlos sind, unvorbereitet. Menschen, mit denen wir zusammenleben. Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Menschen, die wir vielleicht an Evangelisationen kennengelernt haben, im Kirchenladen, im Umfeld, beim Spazieren mit dem Hund und vieles mehr. Menschen, denen wir auf dem Weihnachtsmarkt begegnen. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die noch nicht vorbereitet sind. Und für sie alle gilt, dass wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden, dass es eben auch da ein zu spät gibt, wie es uns dieser Text sagt. Ja, die Bibel lädt uns ein, den Bräutigam kennenzulernen, den Bräutigam zu kennen, wissen, dass er seine Aussage ernst nimmt und dass er sich danach sehnt, dass die Menschen zu ihm eine Beziehung haben und sich so oft darauf vorbereiten, dass er eben kommen kann. Und wie schon am Anfang gesagt, Jesus muss noch nicht einmal in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wiederkommen, sondern es reicht, wenn Gott dich vorher aus dieser Welt hier abruft und du stirbst. Dann stehen wir auch vor dieser Tür und dann ist die Frage offen oder zu. Und dieser Text mahnt uns, ganze Sache mit Jesus zu machen, denn er kommt mitten in der Nacht. Da, wo es keiner mehr erwartet hat. Zu einem Zeitpunkt, wo es die Frauen nicht erwartet haben. Und deswegen sollen wir uns vorbereiten. Deswegen sollen wir uns auf dieses Kommen ausrichten, selbst dann, wenn wir noch nicht wissen, wann. Und der Text von eben aus Matthäus, der geht noch weiter. Matthäus 24, der 39. Vers. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und alle dahin raffte. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das sind sehr deutliche Worte. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein, die Tür ist zu. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Ausreden eben nicht mehr zählen. Ich war zu beschäftigt. Ich konnte nicht glauben, weil. Oder ich wollte erst einmal schauen, was kommen wird. Oder wenn ich tot bin, dann werde ich schon sehen, was stimmt. Oder andere sagen, meine Eltern waren doch so fromm, das wird auch für mich reichen. Und vieles mehr. Ihr Lieben, so wie die Jungfrauen ihr Öl nicht teilen konnten, so ist auch die geistliche Bereitschaft, Jesus entgegenzugehen, auch nicht übertragbar oder teilbar. Jeder muss entscheiden, selber für sich entscheiden, will ich in diese Tür hinein zum Fest oder eben nicht. Und wer zu Lebzeiten das mit Jesus schleifen lässt und denkt, ich warte mal ab, dann kann ich nur warnen, das ist wie ein Spiel mit dem Feuer. Irgendwann verbrennt man sich doch. Die törichten Jungfrauen, die mussten dann die Konsequenzen ihres Unvorbereitetseins spüren. Sie waren draußen, vor der Tür. Ja, nicht bei Gott, nicht in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und gerade letzte Woche haben wir diesen Text aus Offenbarung gelesen. Gott wird bei ihnen sein, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Geschrei, das wird einfach schön. Das ist das Hochzeitsfest, von dem hier die Rede ist. Und diese Tür ist dann plötzlich zu. Und ich finde das total tragisch. Da machen sie, da machst du einen guten Anfang. Man hofft und wartet auf den Herrn. Und dann hindern dich die Ausreden, die Umstände. Das, was du denkst, was eben dich davon abhält. Und plötzlich schlafen wir. Und dann kommt er und sind unvorbereitet. Es bleibt bei der Sehnsucht nach dem Bräutigam stehen. Die törichten Jungfrauen, die sehnen sich danach vielleicht sogar. Aber sie ergreifen es nicht. Aber es gibt auch die klugen Jungfrauen. Sie haben vorgesorgt, weil sie den Bräutigam schätzen, kennen und vielleicht auch, weil sie gesagt haben, den will ich nicht blamieren. Sie wollten bereit sein, wenn er kommt und sie wollten ihm den Weg hell machen und so auch dieser Freude darüber, was kommt, Ausdruck geben. Und dann heißt es, als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Ja, da beginnt die Feier. Sie sind dabei. Sie erleben dieses tolle Fest. Sie erleben die Gegenwart von Jesus Christus. Das, worauf alle gewartet haben. Und was viel, viel mehr ist, wie die Bilder, die ich von unserer Hochzeit gezeigt habe, die super toll war. Aber das bei Christus wird noch viel, viel besser und noch viel, viel schöner. Wir haben von der zukünftigen Stadt gehört. Das ist das, da wollen wir doch hin, das wünschen wir uns. Und die Bibel, die möchte uns einladen, die möchte uns Mut machen, zu sagen, dass wir diese Schritte gehen sollen. Und deswegen auch dieser mahnende Vers am Schluss. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und wenn ihr das nächste Mal in einer Warteschleife seid, wo ihr irgendwo anruft und das heißt, ja, der nächste Mitarbeiter ist für Sie bereit oder eben rufen Sie später nochmal an oder was wir da alles hören. Dann denkt ihr vielleicht auch daran, ja, so ist das mit Jesus manchmal auch. Wir wissen noch nicht, wann er kommt. Wir wissen nicht, wann wir durchkommen in der Leitung. Aber irgendwann funktioniert es meistens. Ich sage jetzt bewusst nicht immer, aber meistens funktioniert es ja dann doch. Und bei Gott ist es so, es funktioniert, wenn wir uns an ihn hängen. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Seid wachsam, macht das Leben an Jesus schon zu Lebzeiten hier fest. Erwartet ihn, er wird kommen, so oder so, wie ich es gesagt habe. Auch dann, wenn du nicht weißt, wann er kommt. Fang eine Beziehung an. Gib ihm das, was dich von ihm trennt, auch wenn wir nachher wieder Abendmahl feiern. Da haben wir die Möglichkeit, Gott alles wieder abzugeben, weil er für uns kam in diese Welt und alles getan hat, damit wir leben können. Und letztlich ist es so, ein kleines Gebet, das reicht. Ein kleines Gebet. Und wenn wir das sprechen, wenn ein Sünder, der Buße tut, wenn das geschieht, dann ist Party im Himmel. Dann freuen sich die Engel, dann ist eine große Freudigkeit. Darauf freuen wir uns. Amen.